Fredi, unsere Folgen, ne, die zeigen uns ja schon immer wieder, wie viel Schlimmes in der Welt passiert. Wir sind das eigentlich schon fast gewohnt, schlimmerweise. Aber neulich, da habe ich so einen Betrugsanruf bekommen. Die wollten, dass ich so eine App runterlade, weil angeblich jemand mein PayPal-Konto gehackt hat. Das haben die mir auf jeden Fall erzählt. Und das klang alles so real und wirkte irgendwie so echt, dass ich muss es zugeben, zu meiner Schande, ich bin fast drauf reingefallen. Also ich habe schon auf App runterladen geklickt und dann habe ich irgendwie so gedacht, irgendwas ist hier komisch. Ich lasse es doch mal lieber und recherchiere erstmal. Ja. Und das war halt ein Fake und ein Spam und ich weiß nicht, was ich mir da geholt hätte.
Ja, Nina, aber da bist du nicht alleine. Also ich bin ja schon mal drauf reingefallen und musste auch ordentlich Geld aufzahlen. Man muss so aufpassen. Hast du denn schon mal von NordVPN gehört?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber weißt ja, Technik und nicht. Aber ich habe mich damit natürlich jetzt auch auseinandergesetzt und muss sagen, das ist wirklich gut.
Ja, ist toll, ne? NordVPN ist ein Anbieter für deine digitale Sicherheit. Ein Abo, viele Tools und dabei echt easy, also selbst für dich, Nina, und auch für mich. VPN wird mit einem Antivirusprogramm kombiniert. Und so ist man zum Beispiel vor Betrug geschützt, vor Phishing und eben auch vor solchen Anrufen, was ich super geil finde, weil ich kriege so viele davon. Und das auf allen Plattformen und für mehrere Geräte. Und ich kannte eigentlich VPN immer nur am PC im Internet bisher.
Aber kannst du gerne mal für alle erklären, wie das genau funktioniert? Weil irgendwie ist das immer so abstrakt.
Ja, also mit deinem Anruf zum Beispiel, deren Anrufschutz kennzeichnet potenzielle Betrugsanrufe, bevor du sie überhaupt annimmst, sodass du sie einfach ganz einfach ignorieren kannst. Genauso auch, wenn du zum Beispiel online unterwegs bist. Also NordVPN beinhaltet einen Antivirus der nächsten Generation und der schützt dich vor möglichen Betrugsversuchen und vor gefälschten Online-Shops. Und das bevor was passiert. Also nicht, nachdem das alles auf deinen ganzen Geräten gelandet ist und eigentlich quasi schon verseucht ist.
Und ich sag's euch, wie es ist. Das brauche ich. Alles davon. Ich brauche einfach alles. Ich drücke mich immer so ein bisschen ja vor diesen Themen und denke mir so, oh nee, kein Bock, mich drum zu kümmern. Ja. Aber dieser Anruf hat mir nochmal mehr gezeigt, wie schnell das gehen kann. Und das ist auch wirklich, auch wenn ich immer denke, mir passiert sowas nicht, weil ich kenne mich mit all dem aus. Ja, nee, Pustekuchen.
Und diese Spam-Anrufe, die kommen auch gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer häufiger und die sind total penetrant. Und NordVPN ist wirklich easy einzurichten. Und falls ihr Fragen habt, gibt es auch Unterstützung. Und wenn es euch so geht wie Nina und wie mir, dann schaut doch mal bei NordVPN vorbei und sichert euch mit dem Code DARKSECRETS euer Angebot mit einem großen Rabatt plus 4 extra Monate. Also nordvpn.com/darksecrets. Ihr könnt das Ganze ganz risikofrei testen mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.
So, und dann könnt ihr auch ganz sicher unsere Folgen hören. Nichts passiert, wenn ihr im Internet unterwegs seid, auch nicht auf unserem Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Und dann kommt dieser, sage ich jetzt mal, besonders erschwerte oder sehr schwer voneinander zu trennende Fall, wenn da schon mal eine amoröse Beziehung war und die sexuell aktiv waren zu zweit. Und dann möchte die Frau plötzlich nicht mehr und sagt dann nein. Dann denkt der Kerl sich, in diesem Fall jetzt hier, wenn es so stimmt, Nick Carter, der dann sagt, ja, wir hatten doch letzte Woche noch Sex, warum denn jetzt nicht?
Du hast die Tür schon aufgestoßen, du kannst sie jetzt nicht wieder zuziehen, so ungefähr, ne?
Genau, also richtig, richtig schlimm.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Er hing bei den meisten von euch als Poster an der Wand. Bei mir auf jeden Fall. Blond, blaue Augen, dieses Lächeln. Nick Carter war mein Kindheitscrush und wenn ich Nina so anschaue, dann weiß ich, dass ich damit hier nicht alleine bin. Und genau deshalb ist diese Folge für uns persönlich. Wir kennen diese Familie mittlerweile ziemlich gut. Wir haben euch von Aaron Carter erzählt, seinem viel zu frühen Tod, seiner Sucht, seinem Kampf. Wir haben euch auch schon von Lou Pearlman erzählt, dem Mann, der aus ein paar Jungs aus Orlando eine Milliarden-Dollar-Maschine baute und sie dabei bis aufs Hemd ausnahm. Und heute schließt sich der Kreis. Nick Carter, der große Bruder, der es angeblich geschafft hat. Aber geschafft ist wirklich auch relativ, denn während Nick Carter bis heute mit den Backstreet Boys auf der Bühne steht, kämpft er gleichzeitig gegen 4 Zivilklagen, in denen ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Übergriffe, die angeblich Anfang der 2000er stattgefunden haben. In genau der Zeit, in der er für uns alle der Inbegriff des harmlosen Teenie-Schwarms war. Ganz wichtig vorweg. Es geht um Vorwürfe im laufenden Zivilverfahren, nicht um strafrechtliche Verurteilung. Nick Carter wurde nie angeklagt und weist sämtliche Anschuldigungen zurück. Wir ordnen das für euch ein, mit allem, was gesichert ist und mit allem, was ja, man bisher weiß. Wir schauen genauer hin, wo dieser Mann eigentlich herkommt, denn wer die Carters kennt, weiß, diese Geschichte beginnt nicht mit dem ersten Nummer 1 Hit. Sie beginnt in einem Haus in Florida, in dem laut Nick selbst die Angst am Küchentisch mitgegessen hat. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets. Ich bin Friederike Goldkamp.
Und ich bin Nina Lenzen. Und ja, ich kann eigentlich nur so viel dazu sagen, dass wir dieses Thema schon ganz, ganz oft irgendwie diskutiert haben, Friedi und ich, das sehr lange schon auf unserer Liste steht. Sehr, sehr viele von euch sich das auch gewünscht haben. Und jetzt kam das irgendwie bei Social Media auch gerade wieder so ein bisschen hoch. Und dann haben wir uns gedacht, okay, komm, warum länger warten? Wir schauen uns das mal genauer an. Und es ist auf jeden Fall nicht leicht. Vor allem, glaube ich, auch schon, es fängt schon bei Fredis Teil an, also in seiner Kindheit. Und wenn wir jetzt darüber reden, wer der eigentlich ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt, weil ich bin auch ganz gespannt, was Fredi erzählen wird.
Eine Sache vorneweg, in seiner Kindheit kommen auf jeden Fall Namen, die wir schon kennen und auch eine Paris Hilton wird nochmal auftauchen, über die haben wir auch schon gesprochen, aber dazu gleich mehr. Nick Carter wird am 28. Januar 1980 in Jamestown, New York geboren. Seine Eltern Jane und Robert, Bob Carter, betreiben dort zu der Zeit eine Bar namens Yankee Rebel. Als Nick 4 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Ruskin bei Tampa, Florida. Sie übernehmen dort das Garden Villa Retirement Home, also ein Altersheim. Oder ein Altenheim. Es ist eine Familie, die finanziell auf sehr wackeligen Beinen steht. Berichten zufolge lebt die Familie zeitweise sogar in einem Van, bevor der Erfolg der beiden ältesten Söhne alles verändern sollte. Nick ist der älteste von 5 Kindern. Nach ihm kommen Bobby Jean, genannt BJ, dann Leslie und schließlich die Zwillinge Aaron und Angel. 5 Kinder, ein Elternpaar mit eigenen Problemen und ein Zuhause, das Nick selbst später als ein Haus voller Angst bezeichnet wird. In seiner Autobiografie Facing the Music and Living to Talk About It beschreibt Nick Carter das Familienleben so, dass Wut und eine verzerrte Form von Disziplin den Ton angaben. Er erinnert sich, wie die Kinder sich abends in ihr Zimmer zurückzogen, um den Streit ihrer Eltern zu entgehen und trotzdem hören konnten, wie Möbel und Gläser zerbrachen. Sein Vater hat übrigens eine Waffe besessen und manchmal aus dem Fenster geschossen, wenn er so richtig wütend war. Also ich finde Angst... Naja, schreibt Carter ja und Nick Carter ja auch, sei ein alltäglicher Bestandteil ihres Zuhauses gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater, wenn er wütend ist, zur Waffe greift und aus dem Fenster knallt.
Das ist
schon, ja, da, das ist schon wirklich sehr beängstigend. Und Nick Carter beschreibt seinen Vater als jemanden, der durch Einschüchterung regierte. Er selbst sei oft das Beispiel gewesen. Sein Vater habe ihn geschlagen, auch um seine jüngeren Geschwister zu erziehen. Er war also quasi... An ihm wurde ein Exempel statuiert. Nick ordnet das später selbst ein. Disziplin sei grundsätzlich ja nicht falsch, aber das Ausmaß, das sein Vater an den Tag legte, sei wirklich unangemessen gewesen. Und auch Alkohol gehörte von klein auf zum Alltag der Familie. Nick hat wohl seinen ersten Schluck Alkohol im Alter von 2 Jahren bekommen.
What?
Ja, und da ist auch wirklich, ich kann da auch nur innerlich die Augen verdrehen. Das ist wirklich Wahnsinn, habe ich überhaupt kein Verständnis für.
2? Also warum überhaupt, ne? Also
Keine Ahnung.
Das ist ja noch nicht mal so, dass man da sagen müsste jetzt irgendwie, der hat gebettelt und wollte unbedingt mal probieren, so wie man das irgendwann als Kleinkind macht. Das ist ja wirklich, der wusste
also
das noch gar nicht.
Ja, das ist eine Kindheitserinnerung von ihm, ne? Gut, vielleicht war er auch ein bisschen älter, also vielleicht kann er sich auch nicht denken, er war 2, vielleicht war er 3 oder 4. Fakt ist, er war sehr, sehr jung. Und auch die jüngere Schwester Angel Carter hat sich öffentlich geäußert in der Dokumentation The Carters Hurts to Love You und beschreibt, wie isoliert und einsam sie und ihre Geschwister sich als Kinder gefühlt haben. Es seien Dinge in diesem Haus passiert, sagt sie sinngemäß, und die Kinder hätten schlicht niemanden gehabt, an den sie sich hätten wenden können. Also ich kann mir vorstellen, dass da einfach viel Alkohol war, streitende Eltern, ein gewalttätiger Vater und die Kinder waren einfach allein auf sich gestellt. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dann gab es eine Weichenstellung, sage ich jetzt mal, mit 11 Jahren passierte was. 1992 wird der junge Nick bei einem Casting in Florida entdeckt. Er bekommt 2 Angebote, einen $50.000-Vertrag fürs Disney-Format The Mickey Mouse Club, kennen wir auch alle, ne? Britney Spears war da, Justin Timberlake war da, Christina Aguilera waren auch alle im Mickey Mouse Club. Oder, das war das 2. Angebot, den Einstieg in ein neues Musikprojekt eines gewissen Lou Pearlman, über den haben wir auch schon gesprochen. Nick selbst sagt später in Interviews, seine Mutter habe ihm diese Entscheidung selber überlassen. Und er sagt dann später auch so, er wisse bis heute nicht, warum eine so folgenreiche Entscheidung einem 11-jährigen Kind übertragen wurde. Gut, vielleicht wollte die Mutter auch, dass sie gesagt hat, du entscheidest, was du machen möchtest. Auf der anderen Seite hat er sich auch da alleingelassen gefühlt. Und er entschied sich, wie wir alle wissen, für Permans Projekt. Also er wird Teil von den Backstreet Boys. Und um zu verstehen, in welches Umfeld der junge Nick Carter 1993 hineingerät, müssen wir eben kurz über Lou Pearlman sprechen. Wir haben auch eine ausführliche Folge zu ihm gemacht, aber einfach nur für diejenigen, die diese Folge vielleicht noch nicht gehört haben. Lou Pearlman ist eine der schillerndsten und zugleich dunkelsten Figuren der Popgeschichte. Pearlman, ursprünglich im Luftfahrtgeschäft übrigens unterwegs gewesen, schaltete 1992 eine Anzeige und suchte eine Gruppe mit dem Look von den New Kids on the Block. Und so entstanden die Backstreet Boys mit dem 13-jährigen Nick. Danach kamen noch mit Kevin, Howie, AJ und Brian. Und was zunächst wie eine ganz klassische Erfolgsgeschichte aussieht, entpuppt sich Jahre später als eines der größten Betrugssysteme der US-Musikgeschichte. Lou Pearlman zahlte den Bandmitgliedern über Jahre hinweg vergleichsweise geringe Beträge. Die kamen zum Beispiel, bekam die Band ein Taschengeld von rund $35 am Tag. Während er natürlich mega, mega krass abkassierte. Ne? Ein Sechstel aller Einnahmen ging an Lou Pearlman, zusätzlich 25% Managementprovision und obenrein alle Spesen ließ er sich erstatten. Also es war, ja, er hat die Jungs einfach komplett ausgenommen. Und es gab ja noch eine Schwesterband, NSYNC, die Pearlman ja auch parallel aufbaute. Und da war der Ton später noch viel deutlicher. Justin Timberlake bezeichnete das, was Pearlman den Bandmitgliedern finanziell antat, ganz öffentlich als Financial Rape. Also man muss auch wirklich sagen, also die sind natürlich auch im Nachhinein unglaublich sauer und auch aggressiv, die Jungs aus der Band.
Ja, aber zu Recht.
Ja, die konnten es damals ja auch nicht wirklich greifen, was passiert. Und der Lou Pearlman hat das ja komplett ausgenutzt. Und dann, es wird noch krasser, dieses ganze System und dieses ganze Konstrukt bricht 2006 zusammen. Und die Firma von Lou Pearlman entpuppt sich als Zentrum eines der am längsten laufenden Ponzi-Systeme der US-Geschichte. Über 30 Jahre lief das Ganze, rund $500 Millionen Schaden, tausende betrogene Anleger, es gab gefälschte Kontoauszüge, Bilanzen, sogar eine erfundene Flugzeugflotte. Also Lou Pearlman hat nicht nur die Bands, die Mitglieder der Bands ausgenommen, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen.
Ich wollte nur schnell einwerfen, falls ihr euch interessiert, das ist Folge 135, da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen. Das war ein wichtiger Hinweis.
Ja, voll, da gehen wir auch nochmal auf das Ponzi-System ein, was das eigentlich ist und so, ne? Pearlman flieht ins Ausland, wird 2007 auf Fidschi gefasst, 2008 wegen Verschwörung, Betrugs und Geldwäsche verurteilt, zu 25 Jahren Haft und 2016 ist er im Gefängnis an Herzversagen gestorben. Es gibt noch einen letzten Punkt bei Lou Pearlman, den ich ganz, ganz wichtig für diese Geschichte finde. Neben dem Finanzbetrug stehen seit einem Vanity Fair-Artikel von 2007 auch andere sehr schwere Vorwürfe im Raum. Und zwar die Vorwürfe sexueller Belästigung junger Bandmitglieder. Sein früher Assistent Steve Mooney bezeichnete ihn öffentlich als sexuelles Raubtier. Pearlman habe selbst diese Vorwürfe bis zu seinem Tod zurückgewiesen und auch eine strafrechtliche Aufarbeitung dazu gab es nicht. Das bedeutet, der Mann, der Nick Carter mit 13 Jahren unter Vertrag nahm und über Jahre hinweg sein wichtigster Erwachsenenbezug war, außerhalb der Familie, hat die Band systematisch finanziell ausgebeutet und stand parallel im Verdacht, junge Künstler auch noch auf andere sexuelle Weise auszunutzen. Und das ist ja schon einfach unglaublich problematisch und belastend. Und dabei haben seine Eltern ihn nicht nur gefühlt alleine gelassen, sondern auch noch eine sehr problematische Rolle eingenommen. Mit wachsendem Erfolg der Backstreet Boys stellte Nick Carter nach eigener Aussage bis zu seinem 18. Lebensjahr seine eigenen Eltern auch als Manager an. Und somit lebt die Familie buchstäblich von seinem Einkommen. Und das haben die Eltern selber organisiert. Nick beschreibt in Interviews, wie er als Kind zunehmend das Gefühl hatte, für die Familie sorgen zu müssen und fragte sich rückblickend selbst, werde ich jetzt irgendwie als Dollarzeichen gesehen? Was natürlich für einen Teenager, okay, mit 18 ist er jetzt gerade volljährig geworden, auch total belastend ist. Bei seinem jüngeren Bruder Aaron wiederholt sich dieses Muster fast 1:1, nur noch viel früher und viel drastischer. Aaron verdiente bereits mit 10 Jahren sein erstes Geld in der Musikindustrie. Mit seinem eigenen Debütalbum. Ich weiß auch, Nina, du warst auch ein Fan von Aaron Carter. Hast du damals in der Folge auch erzählt. Und die Ehe der Eltern ging 2004 in die Brüche und die haben sich dann ganz, ganz öffentlich gestritten über das Sorgerecht von Aaron, aber vor allem auch, weil er ja zu diesem Zeitpunkt auch durch die Plattenverkäufe Unternehmen bereits Millionen verdient hat. Und mit gerade einmal 15 Jahren stellte Aaron dann einen Antrag auf rechtliche Emanzipation von seinen Eltern. Das muss man sich mal überlegen, mit 15, weil er sich da, also weil er ziemlich besorgt darüber war, um die Art und Weise, wie seine Mutter mit seinem Geld umging, mit seinen Einnahmen umging. Es ist echt, der Kassonier, du schüttelst den Kopf und es ist auch absolut richtig so. Aaron wirft seiner Mutter sogar noch öffentlich vor, ihm über $100,000 entwendet zu haben. Ja, also es ging echt einfach nur Schlag auf Schlag. Und es ist ja jetzt auch nicht so, muss man ja auch sagen, jetzt bei Nick Carter, er hatte es am Anfang schwierig, Aaron Carter hatte es sehr, sehr schwierig, wir sprechen auch gleich nochmal in Ruhe drüber. Aber auch den anderen Kindern ging es ja nicht gut in dieser Familie. Ihr müsst euch mal überlegen, von den 5 Carter-Kindern sind mittlerweile 3 tot.
Krass, das war mir nicht klar, dass das schon 3 sind.
Ja, alle vergleichsweise jung, alle im Zusammenhang mit Sucht. 2012 stirbt Leslie Carter im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis. Ende Dezember 2023 stirbt Bobby Jean, genannt BJ, mit 41 Jahren in Tampa, auch an Drogen. Und laut Ermittlungsakte war sie zu dem Zeitpunkt wegen Kokainbesitzes auf Bewährung. Und in ihrer Krankenakte war unter anderem eine Schizophrenie-Diagnose vermerkt. Und der bekannteste und vielleicht auch tragischste Fall der toten Geschwister bleibt Aaron. Er selbst hatte als Kind noch größeren Erfolg als Nick, aber weil er auch einfach dann so jung war und auch als Solokünstler, sage ich mal. Ne? Der hatte diesen Hit Aaron's Party, Come Get It oder That's How I Beat Shaq. Und er wurde Ende der 90er zum eigenen Teenie-Star und hatte so eine ganz medienwirksame Jugendbeziehung zu Hilary Duff und Lindsay Lohan. Doch je älter er wird, desto sichtbarer werden auch seine psychischen Probleme und auch seine Drogenprobleme. Und er selbst spricht später öffentlich über den Missbrauch von diesen ganzen, ja, wie er diese ganzen Drogen einfach nimmt und einfach missbräuchlich damit umgeht. Das Verhältnis zu seinem Bruder wird natürlich über die Jahre immer schwieriger. 2019 lässt Nick gemeinsam mit seiner Schwester Angel eine einstweilige Verfügung gegen den eigenen Bruder ausstellen. Damalige Erklärung war, dass Aaron gedroht haben soll, Nicks schwangere Frau und das ungeborene Kind zu töten. Angel wirft Aaron sogar vor, ihr mit einem angeheuerten Auftragskiller gedroht zu haben. Also das ist einfach, die haben ja kein Verhältnis zueinander. Es ist komplett zerrüttet. Ich meine, überleg mal, als Aaron noch lebte, waren 2 Geschwister schon tot. Der dritte hat auch ein Drogenproblem und droht damit, irgendwie die Frau umzubringen, das Kind umzubringen. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Kurz vor dem Tod von Aaron deuteten sich erste Anzeichen einer Annäherung an. Angel berichtet später, sie habe kurz vor Aarons Tod wieder Kontakt zu ihm gehabt. Über sie sei möglicherweise auch eine Botschaft an Nick herangetragen worden. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden Brüdern gab es allerdings nie. Am November 2022, am 5. November, wird Aaron Carter leblos in der Badewanne seines Hauses gefunden. Die Gerichtsmedizin stellt später fest, er ist ertrunken, nachdem er unter dem Einfluss des eingeatmeten Treibgases, Difluoretan, das ist ein Bestandteil von Druckluftreinigern, und ein Beruhigungsmittel, Xanax, das Bewusstsein verlor und dann wahrscheinlich ertrunken ist. Die Todesursache wird offiziell als Unfall eingestuft. Aaron wird nur 34 Jahre alt. Und sein letztes Gespräch mit Angel kurz vor seinem Tod beschreibt sich später als ein Gespräch von gegenseitigen Vorwürfen. Aaron habe ihr gesagt, sie und die Geschwister seien schuld an seiner Sucht. Sie hätten ihn immer zum Sündenbock gemacht. Und ich meine, das ist so furchtbar, finde ich, wenn man das einmal so sacken lässt und sich mal überlegt, was das mit jungen Menschen macht, also wie diese Familie, diese Kinder groß werden mussten. Und wir können natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Psyche diagnostizieren von Nick oder Aaron Carter. Aber ich finde, man kann zum Beispiel jetzt auch zu Nick Carter sagen, um den geht es ja auch heute. Er wächst halt in einer Kombination auf, die in der Forschung zu Kinderstars und sogenannter Parentifizierung immer wieder als Risikofaktor beschrieben wird, ne? Ein Zuhause mit Gewalt, Angst, Alkohol als Dauerzustand, früh die Rolle des finanziellen Versorgers der eigenen Familie und noch bevor er volljährig ist und als erste prägende Instanz außerhalb der Familie ausgerechnet ein Mann, der die Band, in die er da hineinwächst, einfach ausbeutet und dann ja auch noch den Verdacht gibt, seine Machtposition anderweitig missbraucht zu haben. Und ich will gar nicht wissen, was Nick Carter da vielleicht sogar mitbekommen hat. Und das ist auf jeden Fall, will ich jetzt einfach nochmal sagen, wie das quasi alles angefangen hat. Ich möchte auch gar nicht groß auf den auf den Erfolg der Backstreet Boys eingehen. Ich glaube, wir wissen alle, wie unglaublich erfolgreich sie sind. Und ehrlicherweise möchte ich auch im Oktober sind hier in Düsseldorf und ich möchte das Konzert auch sehen. Ich möchte auch einmal die Backstreet Boys live sehen. Mal gucken, vielleicht nach dieser Folge nicht mehr. Aber Stand jetzt möchte ich das auf jeden Fall alles mir nochmal angeguckt haben, weil ich einfach ein riesen Fan war. Und Nick Carter hatte sein ganzes Leben dieses Thema, dass sein Image dieses amerikanischen Musterjungen in einem ganz auffälligen Kontrast zu dem steht, was eigentlich zeitgleich in seinem Privatleben passiert. Und ich war mir nicht bewusst, ich weiß nicht, ob du das wusstest, bevor wir zu deinem Teil kommen, dass auch Nick Carter ziemlich ein krasses Problem mit Drogen hatte.
Also irgendwie wundert es mich nicht, aber ja. Bewusst habe ich das jetzt auch noch nie so drüber nachgedacht.
Ich habe das auch noch nie so krass recherchiert wie jetzt für diese Folge. Also Nick Carter beschreibt in seiner Autobiografie ziemlich schonungslos, wie früh und wie tief er abgerutscht ist. In seinen eigenen Worten, er habe schon als Teenager stark zu trinken begonnen. Ich meine, sein erster Schluck war ja gefühlt mit 2 Jahren. Mit 18 und 19 seine Marihuana dazugekommen und dann ging es weiter. Kokain, Ecstasy, verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Öffentlich wurde das erst 2002. Nick wird nämlich in einem Nachtclub in Tampa festgenommen, nachdem er sich nach einer Schlägerei geweigert habe, den Anweisungen der Polizei zu folgen. Er selbst nennt das später eine Verwechslung am falschen Ort zur falschen Zeit. 3 Jahre später wird er dann nochmal festgenommen in Huntington Beach, Kalifornien, wegen Trunkenheit am Steuer. Offiziell angeklagt wegen Fahrens unter Alkoholeinflusses mit einem Wert ganz, ganz deutlich über der gesetzlichen Grenze. Er wird damals verurteilt zu 13 Selbsthilfegruppensitzungen, die aber offenbar ganz wenig nur bewirkt haben. Denn Carter selbst beschreibt in seinem Buch die Nächte in der Zeit, in denen er und Freunde Bier einfach in sich hineingeschüttet haben, bis der Alkohol sie halb komatös machte und dann Kokain nahm, um wieder wach zu werden. Er nahm in dieser Zeit extrem zu, also manche Leute würden sogar sagen, er verwahrloste etwas in der Zeit. Besonders eindrücklich schildert Nick Carter eine mehrmonatige Phase intensiven Ecstasy-Konsums in seiner Biografie, die er im Rückblick als seine größte Reue bezeichnet. Er vermutet, dass die Menge, die er damals nahm, wirklich bleibende Veränderungen in seinem Gehirn verursacht haben. Nina, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, wie Drogen einen verändern können. Und dass diese Phase bis heute dafür gesorgt hat, dass er immer wieder Phasen von Depressionen hat, mit denen er zu kämpfen hat. Und es gab einen Wendepunkt in seinem Leben. Und ich will mal so nicht so sagen, es war jetzt nicht so, dass er auf einmal aufgewacht ist und gemerkt hat, ich sollte aufhören, Drogen zu nehmen. Nein, er musste zum Arzt und man hat festgestellt, dass er eine krankhafte Schwächung des Herzmuskels hat. Und also, dass sein Herz angefangen hat, darunter zu leiden, was offensichtlich mit dem jahrelangen Alkohol- und Drogenmissbrauch zusammenhängt. Und das war für ihn wie ein Weckruf. Sein Körper hat wie beim letzten Mal signalisiert, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann sagt er auch noch natürlich, dass seine Frau Lauren, die er 2014 geheiratet hat, auch ein entscheidender Faktor auf dem Weg aus der Sucht war, weil sie ihm einfach Halt gegeben hat, nichts mehr durchgehen ließ und nach seinen eigenen Angaben ist er mittlerweile seit vielen, vielen Jahren nüchtern. Und auch das kennen wir ja ganz häufig von Promis, dass ja dann die Frau quasi der Anker ist, der denen dann da ganz oft raushilft. Eine Frau, die leider auch eine sehr schwere Geschichte hat und glaube ich mittlerweile es auch alles überwunden hat, Nick aber vielleicht zu einem sehr falschen Zeitpunkt kennengelernt hat, oder Nick und Paris Hilton, über die wir jetzt sprechen werden, hatten nämlich auch eine Beziehung. Und die haben, ich glaube, sich dermaßen negativ befeuert, die beiden. Das ist Wahnsinn. Also die haben sich zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo er halt ganz tief in diesem Drogensumpf drin war und regelmäßig Substanzen missbraucht hat. 2004 waren sie 7 Monate lang zusammen. Damals war sie übrigens die meist fotografierteste Frau der Welt. Ihr kennt Paris' Geschichte ja auch bereits aus einer unserer Folgen. Sie hat als junge Frau diese sogenannte Troubled Teen Industry durchmachen müssen. Und das ist ja auch ganz, ganz furchtbar, was ihr passiert ist. Also sie hat ein ganz dunkles Kapitel. Hört euch auch diese Folge gerne nochmal an. Nick und Paris treffen sich, weil sie ihn nach einer eigenen Aussage aktiv über ihren Bodyguard kontaktieren lässt. Ne? Also sie wollten einfach sich mal sehen. Die beiden werden schnell zum Intpaar der Boulevardpresse, natürlich. Sie lassen sich sogar passende Tattoos stechen. Nick Carter trägt seither den Namen Paris übrigens auf seinem Handgelenk. Rückblickend beschreibt er diese Beziehung als, ja gut, auch mit ungewöhnlich offenen Worten. Er sagte nämlich, oder er sagt, Paris sei die schlimmstmögliche Person gewesen, mit der er sich damals hätte einlassen können. Sie habe seine schlimmsten Impulse beim Feiern gefüttert. Er sagt außerdem, die beiden hätten gemeinsam konsumiert und macht die Beziehung explizit für einen erheblichen Teil seiner damaligen Drogenprobleme mitverantwortlich. Und deswegen erzähle ich euch das auch. Ich glaube nicht, dass er sagt, dass Paris Hilton eine ganz, ganz furchtbare Person ist, sondern zu dem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich die schlimmste Person, mit der er hätte zusammen sein können. Die hatten noch eine ganz hässliche Trennung. Es ging irgendwie darum, es ging um Misstrauen, es ging um Vorwürfe von Untreue. Und dann gab es eine Sache, die mich stutzig gemacht hat. Ich komme gerade aus dem Urlaub und Mädels, ich habe jetzt ein Problem und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr das auch kennt. Meine Haare sehen aus wie Sau. Sie sind einfach durch. Salz, Chlor, Sonne, die haben meinen Haaren so zugesetzt, dass sie jetzt einfach komplett ausgetrocknet sind.
Ich kenne das, Fredi, und nicht nur nach dem Urlaub, sondern fast immer. Dadurch, dass meine Haare eh schon trocken sind, ich auch noch Blondierung drin habe, sehe ich so oft, ungelogen jetzt, ich übertreibe nicht, aus wie Hagrid.
Das stimmt, ich habe es gesehen. Und genau deswegen suchen wir ja auch wirklich schon sehr lange nach einem Produkt, das da wirklich was bringt. Und zwar meinen wir jetzt nicht nur einfach kurz aufhübschen, sondern wir haben ein Produkt gesucht, das die Haare langfristig wieder hinkriegt.
Und genau bei dieser Suche sind wir auf Fashy gestoßen. Am meisten überzeugt hat mich, das kann ich euch jetzt schon mal hier verraten, das Repair Spray. Meine Haare, wie gesagt, diese Hagrid-Haare, die fühlen sich, seitdem ich das benutze, wieder weicher an, die glänzen auch wieder mehr. Und das Allerwichtigste für mich, ich komme beim Kämmen, also ich setze wirklich oben an und gehe in einem schönen Flow nach unten durch. Vorher bin ich manchmal ausgerastet.
Und das wollen wir natürlich nicht, dass du jeden Tag beim Haarekämmen schlechte Laune bekommst. Das Spray baut die Haare wirklich auf, also langfristig. Es gibt eben nicht nur diesen Show-Effekt für den Moment, sondern bei mir beispielsweise, ich habe ganz trockene Spitzen. Ich habe kaum noch Spliss, also meine Spitzen sind nicht mehr so ausgefranst.
Und ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich hasse Haare waschen. Ich finde es so nervig, man muss dann die Haare trocknen und irgendwie ist es einfach, ist es nicht meins. Deswegen bin ich großer Fan von Trockenshampoo. Wovon ich aber kein Fan bin, ist, wenn das so weiße, matte Rückstände hinterlässt auf den Haaren. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das Trockenshampoo von Fashy, nämlich Aqua Dry, genau das nicht macht.
Und ich finde das so geil, dass du das sagst, weil eine Freundin von mir ist genau das auf einer Hochzeit passiert. Sie hat Trockenshampoo benutzt und hatte einfach diese weißen Rückstände. Super nervig. Ich schicke ihr jetzt Fashy Trockenshampoo zu.
Und dann sagst du liebe Grüße von mir. Wenn ihr das gefällt und sie das weiterhin nutzen möchte, kann sie unseren Code nutzen. DarkSecrets20. Damit spart sie. Man kann die Produkte online kaufen, aber auch, und das finde ich richtig, richtig gut, mittlerweile auch bei Rossmann.
Wenn ihr online bestellt mit unserem Code DARKSECRETS20, wir haben keinen Mindestbestellwert und ab 65 € ist das Ganze versandkostenfrei. Und noch ein Tipp, wenn ihr unsicher seid, schreibt den doch einfach mal auf Instagram @fashy.shop. Die antworten wirklich persönlich. Also es gibt kein Copy-Paste bei Fashy. Man merkt, dass das Unternehmen, das ist ein Mutter-Tochter-Unternehmen, das ist von zwei Frauen gegründet und das ist nicht nur Marketing, sondern das ist wirklich echt, es ist nahbar. Die beiden haben Herzblut in ihr Produkt gesteckt und sie sind so überzeugt von Fashy, sie haben sogar eine Zufriedenheitsgarantie. Also ihr könnt das Ganze wirklich risikofrei testen. Und falls eure Haare gerade auch so eine kleine Intervention brauchen wie meine, checkt das doch unbedingt mal aus.
Also ihr Lieben, nutzt unseren Code DARKSECRETS20 und jetzt ganz viel Spaß weiter mit der Folge.
Nina, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen oder sonst lassen wir es einfach so stehen. Nur wenige Tage nach der Trennung der beiden gab es einen Vorfall. Die beiden trafen sich nochmal und Paris wird am nächsten Morgen mit sichtbarem Blutergüssen im Gesicht fotografiert. Was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist, wurde öffentlich nie abschließend geklärt und deswegen muss ich das jetzt auch so stehen lassen, aber ich will einfach, dass wir uns das mal merken für diese Folge. Genau in diesen Jahren, also 2001 bis 2005, auf dem Höhepunkt von Ruhm, Sucht und familiären Chaos, sollen sich übrigens, und deswegen kommen wir jetzt zu Ninas Teil, auch die Ereignisse abgespielt haben, warum wir diese Folge überhaupt machen. Mehrere Frauen haben gesprochen über Nick Carter. Und während er sein Posterboy-Image gefeiert hat und selber scheinbar im kompletten Drogensumpf war, haben sich im Hintergrund noch ganz andere Geschichten abgespielt. Und ich bin sehr gespannt, Nina, auf die Vorwürfe, quasi über die wir jetzt sprechen werden.
Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Man kommt da fast gar nicht mehr dran vorbei, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Wichtig, aber bevor ich das im Detail erzähle, ist einmal die Einordnung hier an dieser Stelle. Das sind Anschuldigungen von insgesamt 4 Frauen wegen sexueller Gewalt und die beziehen sich auf verschiedene Vorfälle zwischen 2001 und 2003. Die wurden aber alle erst später öffentlich gemacht bzw. auch schon vor Gericht gebracht. Und bevor ich jetzt im Detail auf die einzelnen Vorwürfe eingehe, möchte ich einmal ganz kurz hier eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In den nächsten paar Minuten werde ich ja schon darüber sprechen, was den Frauen angetan wurde, vermeintlich, was sie berichten und erzählen. Und ab und zu gehe ich da vielleicht auch ins Detail. Wenn du also das nicht gut hören kannst, wenn du das Gefühl hast, das wird dich sehr belasten, dann überspring hier so die nächsten 15 Minuten. Mach Pausen, während du das hörst, verarbeite das, sprech auch darüber mit vielleicht Freunden oder Familie. Wir packen euch auch Hilfsangebote für Opfer von sexualisierter Gewalt in die Shownotes. Und dann würde ich jetzt hier an dieser Stelle einmal starten. Es sind unterschiedliche Erlebnisse, wie gesagt, 4 Frauen, verschiedene Zeitpunkte, aber am Ende erschreckend ähnlich, muss man sagen. 3 von diesen Frauen waren zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Übergriffe minderjährig. Er musste sich bereits auch schon wegen einiger Sachen davon vor Gericht verantworten. Da kam jetzt noch einer dann frisch dazu, aber wir fangen von vorne an, weil das müssen wir ja wissen, um zu verstehen, wie es überhaupt angefangen hat. Also die erste öffentlich bekannte Klage stammt von Shannon Ruth. Sie machte ihre Vorwürfe Ende 2022 öffentlich und klagte wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs aus dem Jahr 2001. Nach ihren Angaben war sie damals 17 Jahre alt, also minderjährig. Der Vorfall soll sich nach einem Backstreet Boys Konzert in Tacoma in der Nähe von oder beziehungsweise im Bundesstaat Washington ereignet haben. Zunächst im Tourbus tatsächlich. Shannon hatte für ein Autogramm angestanden, als Carter sie in den Tourbus eingeladen habe. Dort soll sie ein Getränk bekommen haben, das ihr seltsam vorkam, sagt sie später, oder irgendwie komisch geschmeckt habe. Nick nannte wohl diesen Drink VIP Juice. Finde ich auch schon spannend. Anschließend, sagt sie, sei es zu, beziehungsweise habe er sie zu Oralsex gezwungen und danach auf dem Bett vergewaltigt. Währenddessen soll sie die ganze Zeit geweint haben. Danach hatte sie blaue Flecken. Anschließend soll er sie noch beschimpft haben als kleine Schlampe, der überhaupt niemand glauben wird. In der Berichterstattung wird dieser Fall als einer der schwersten Vorwürfe beschrieben, weil er sowohl sexualisierte Gewalt auch genauso das Ausnutzen eines erheblichen Machtgefälles zwischen diesem erwachsenen Star und einer Minderjährigen irgendwie zeigt. Sie, also Shannon, hat deshalb 2022 Zivilklage gegen den damals, also zum Zeitpunkt der Klage, 42-Jährigen eingereicht, in der sie Schadensersatz fordert. Auch 3 weitere Frauen, also die 3 weiteren, die sind dann in diese Zivilklage dazugekommen. Die wollten zu diesem Zeitpunkt aber noch anonym bleiben. Und Shannon sagt später dazu, also ihr Zitat, obwohl ich Autistin bin und mit einer Zerebralparese lebe, glaube ich, dass nichts mich mehr beeinflusst oder einen nachhaltigeren Einfluss auf mein Leben gehabt hat, als das, was Nick Carter mir angetan und zu mir gesagt hat. Und es gibt auch Schlagzeilen bzw. Berichte darüber, dass sie sich bei dieser Tat mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben soll. Ist nicht die einzige, so viel kann ich schon mal sagen. Die 2. prominent bekannte Klägerin ist Melissa Schumann. Sie ist ehemalige Sängerin der Girlgroup Dream. Die waren hier in Deutschland gar nicht so krass erfolgreich, aber in Amerika schon. Ihre Vorwürfe wurden bereits 2017 öffentlich. Sie hat in einem Blogpost darüber geschrieben. Später folgte auch eine Zivilklage. Laut den Berichten soll der mutmaßliche Vorfall im Jahr 2002 passiert sein, als Melissa ungefähr 18 Jahre alt war. Die Begegnung soll in seiner Wohnung in Santa Monica stattgefunden haben, nachdem sie ihn bei Dreharbeiten zum Film The Hollow kennengelernt hatte. Detailliert erzählt Schumann die Ereignisse jener Zeit eben in diesem Blogpost nach. Sie erklärt, sie habe Carter, der damals 22 war, über ihr Label kennengelernt. Es habe zunächst alles mit einem harmlosen Telefonat angefangen. Er sei damals sehr, sehr höflich gewesen. Schumann habe aber kein Interesse an ihm gehabt, da sie zu diesem Zeitpunkt einen Freund hatte. Ein paar Jahre später hätten sie sich dann an diesem Filmset eben wieder getroffen, für die sie beide gecastet wurden. Und Melissa sei zu diesem Zeitpunkt mittlerweile wieder Single gewesen, weshalb sie dann an einem drehfreien Tag auch seine Einladung in sein Apartment in Santa Monica angenommen habe. Gemeinsam mit einer Freundin seien sie am Abend zu Carter gefahren. Es habe ein paar Drinks gegeben, man saß beisammen, spielte ein paar Videospiele und lachte zusammen. Mehr nicht, sagt Melissa. Es sei keine wilde Hausparty gewesen. Als Nick sie dann fragte, ob sie mit ihm ein paar neue Songs anhören wolle, an denen er gerade arbeitete, habe sie zugestimmt. Gemeinsam gingen sie dann in sein Büro, hörten Musik und begannen sich zu küssen. Melissa schreibt dann weiter, dass Carter gewusst habe, dass sie noch Jungfrau war und sie sich diesen Moment für ihren späteren Ehemann aufbewahren wollte. Die hatten offenbar darüber gesprochen schon. Anschließend sei Carter mit ihr ins Badezimmer gegangen, sie küssten sich weiter und dann habe er aber plötzlich begonnen, ihre Hose aufzuknöpfen. Sie sagt, ich habe ihm gesagt, ich will nicht weitergehen, doch er habe nicht aufgehört. Er sagte mir, also Melissa, mach dir keine Sorgen, ich werde es niemandem sagen. Doch das sei nicht der Grund gewesen, warum sie nicht weitermachen wollte. Carter habe ignoriert, also ihre Wünsche, ne, dass sie eben nicht Sex haben wollte vor der Ehe, ihre Hose dann ausgezogen und mit Oralsex angefangen. Anschließend hätte er von ihr dasselbe verlangt. Sie hat sich dann geweigert und das habe ihn wohl sehr wütend gemacht. Allerdings habe sie sich gegen ihn nicht wehren können, da er größer und stärker als sie war. Als Carter dann ihre Hand auf seinen Penis legte, habe sie nur noch den Gedanken gehabt, der einzige Weg hier rauszukommen, ist das zu beenden, was er angefangen hat. Aber, also sie hat es dann gemacht, das hätte seinen Appetit nicht gestillt, schreibt sie. Vom Badezimmer ging es ins Schlafzimmer, wo Carter sie auf das Bett geworfen und sich auf sie gelegt habe. Ich sagte ihm nochmals, dass ich Jungfrau bin und keinen Sex haben will. Ich sagte ihm, dass ich mich für meinen künftigen Ehemann aufspare. Immer wieder sagte ich ihm das. Und er flüsterte mir dann nur ins Ohr, ich könnte dein Ehemann sein. Anschließend sei es dann passiert. Die eine Sache, die ich als Tugend aufgehoben hatte, war ruiniert worden, sagt sie später. Und damit war es nicht vorbei. Ihrer Freundin, die von all dem nichts mitbekam zu dem Zeitpunkt, habe sie davon nichts erzählt. Sie wollte selbst nicht glauben, dass das alles real war. Und dann sagt sie, in den nächsten Wochen zog ich mich immer weiter von meinen Freunden und meiner Familie zurück und sie bemerkten es. Ich habe es aber nie jemandem erzählt zu diesem Zeitpunkt. Und Carter habe sie daraufhin noch häufig wieder Telefon bei ihr, also hatte sie angerufen, sich bei ihr gemeldet, aber sie sei nie wieder zu ihm hingegangen. Sie wollte seine Stimme nicht hören, sei also auch oft nicht drangegangen. Nach einiger Zeit habe er ihr eine böse Nachricht hinterlassen, sich danach aber nie wieder gemeldet. Für Melissa ist diese Horrorzeit, sagt sie, aber noch lange nicht vorbei. Durch ihren neuen Manager sollte sie später wieder in Kontakt mit Carter kommen. Was sie zunächst nicht wusste, dieser Manager, Kenneth Creer heißt die, oder hieß der und Nick Carter waren gute Freunde. Und der wollte eben, dass sie die so ein Showcase zusammen irgendwie organisieren für ein großes Label. Und dafür hatte sie, also Melissa, einige Songs aufgenommen. Einer davon war ein Duett und das ausgerechnet mit Nick Carter. Das Lied sangen sie aber nie gemeinsam ein. Ne? Also die waren getrennt voneinander in den Tonstudios. Sein Part war bereits aufgenommen worden und später wurde dann ihr Teil halt dazugefügt. Und sie schreibt, sie wusste nicht, was sie hätte tun sollen. Ich konnte meinem Manager nicht sagen, dass sein bester Freund mich vergewaltigt hat und ich den Song nicht aufnehme. Immer wieder habe sie sich vor sich selbst gerechtfertigt, dass aus all dem Bösen noch etwas Gutes entstehen könne. Vielleicht könnte der Song ihr helfen, endlich als Solokünstlerin durchstarten. Also das waren so ihre Gedanken, dass das vielleicht einfach doch irgendwie so ein positives Ende nimmt. Doch dann, sagt sie, sei alles noch schlimmer geworden. Ihr Manager hatte Nick Carter gefragt, ob er den Song mit Melissa live performen würde. Carter stimmte zu. Als sie sich dann erstmals wieder gegenüberstanden, hätte kaum einer von beiden irgendwie auch nur ansatzweise miteinander geredet. Doch die Hoffnung auf einen Karrierekick zerschlug sich. Das Label gab ihr keinen Vertrag. Später hätte sie nie wieder oder habe sie nie wieder ein Showcase gemacht, sagt sie. Ihre Karriere als Sängerin gab sie auf. Weil, so sagt sie, ich war gebrochen, ich war müde, ich war traumatisiert. Und endlich begann sie sich zu öffnen. Sie erzählte den Vorfall einem Therapeuten, ihrer Familie und Freunden. Doch sie hätte nie die große Plattform gehabt, um ihre Geschichten irgendwie publik zu machen, sagt sie dann zu dem Zeitpunkt. Und dann und wahrscheinlich auch die Kraft nicht, ne? Als die schweren Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein dann öffentlich wurden, hätten ihr viele Freunde geraten, mit ihrer Geschichte wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch sie wollte sich nicht mehr mit diesem traumatischen Erlebnis auseinandersetzen. Aber sie hat sich geschworen, sollte sich jemals ein anderes Opfer zu Wort melden, dann wäre es ihre Pflicht, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und so kam es dann. Es gab dann schon die ersten Berichte, Das war so im Oktober 2017, da gab es eine Seite Radar Online, die hat berichtet, dass gegen Nikata so Vorwürfe im Raum stehen und er einen weiblichen Fan sexuell belästigt haben soll. Und daraufhin war sie sehr schockiert, hat sich dann die Kommentare unter diesem Artikel durchgelesen. Diesem 20-jährigen Mädchen, die sich eben da gemeldet hatte, wurde dann vorgeworfen, eine Lügnerin zu sein. Weiterhin stand in den Kommentaren, Frauen würden alles tun, um ihre 15 Minuten Ruhm zu bekommen. Sie hätten keine Moral, keinen Respekt. Sie würden für das schnelle Geld Karrieren und den guten Ruf zerstören. Und genau diese Kommentare waren es dann eben, dass sie sich nicht wirklich, und genauso wie viele andere Opfer, nicht an die Öffentlichkeit getraut hat. Nachvollziehbar.
Ja, absolut. Dass die Leute sich auch direkt ein Urteil erlauben und meinen dann, da kommentieren zu können. Und ich verstehe es nicht, wenn Frauen andere Frauen so runtermachen und dann denen vorwerfen, das hast du ja auch alles nur ausgedacht. Und das ist echt furchtbar.
Ja, genau so ist es. Und sie, und das ist nämlich tatsächlich auch etwas, was ich dann im Kopf hatte, als ich so darüber nachdachte. Sie stellt nämlich eine einfache Frage am Ende und sagt, wer zur Hölle will dafür bekannt sein, vergewaltigt worden zu sein?
Ja.
Weißt du? Ja.
Keiner.
Und ich verstehe es.
Keine
genauso
Frau schmückt sich damit.
Nein, und wenn dir dann auch noch nicht geglaubt wird, noch viel weniger. Ne? Also wenn du dann noch so gegen so scharfe Geschütze irgendwie kämpfen musst. Und mittlerweile hofft sie natürlich darauf, ihren anderen Opfern durch ihre Geschichte irgendwie helfen zu können. Und sie hat dann 2018 Anzeige gegen Nikata erstattet. Es gibt aber noch zwei weitere Frauen. Die dritte Frau, die wurde in der Berichterstattung Ashley Rapp genannt. Zu ihr kursieren etwas weniger Details in den Quellen als zu den anderen beiden Frauen davor. Aber die Anschuldigungen sind klar deutlich eingeordnet, vor allem zeitlich. Es geht um einen mutmaßlichen Vorfall aus dem Jahr 2003, als Ashley laut Berichten erst 15 Jahre alt war und Carter 23. Sie war nach den Berichten, die es gibt, eng mit der Carter-Familie verbunden, weil sie mit Nicks Schwester Angel befreundet war. Und Ashley sagt, sie sei 15 gewesen, als der damals 23-jährige Nick Carter sie auf dem Familienanwesen der Carters in Florida sexuell angegriffen habe. Beim zweiten Vorfall soll er sie sogar vor anderen Männern vergewaltigt haben. Ihr Vorwurf lautet, Carter habe sie mehrfach sexuell missbraucht. In den Berichten ist von einem angeblichen Vorfall auf einer Yacht und später in einem Bus die Rede. Außerdem heißt es, Carter habe Alkohol eingesetzt, um sie gefügig zu machen. Und gerade dieser Fall, so wenig man darüber weiß, aber der wird immer wieder auch als, ich sag jetzt mal, als Hinweis, wenn vor allem die anderen beiden, die viel ausführlicher ja irgendwie geschildert werden, immer wieder wird auf diesen Fall auch Bezug genommen, weil er ja dann doch, also A, wegen des Altersunterschieds, ne? Ashley war zu diesem Zeitpunkt einfach noch ein Kind, muss man ja fairerweise sagen. 15 ist ein Kind.
Ja.
Und sie wollte erst, dass ihre Klage anonym bleibt, hat dann aber, und da komme ich gleich drauf zu sprechen noch, in einer Doku, die heißt Fallen Idols, ist sie dann doch mit vollem Namen aufgetreten und deswegen ist diese Doku auch so wichtig und deswegen machen wir gleich noch einen kleinen Exkurs. Und hier gab es auch schon die erste gerichtliche Anhörung in diesem Fall. Und sie sagt in der Doku auch, also so viel kann ich schon vorwegnehmen hier, dass Aaron Carter, der ja der Zwillingsbruder von ihrer Freundin Angel war, von den Vorfällen gewusst habe und sie immer unterstützt habe in all dem. Würde auch wieder für dieses zerrüttete Verhältnis von der ganzen Familie irgendwie sprechen.
Ja, voll.
So, um das einmal abzuschließen, hier noch die vierte Frau. Die ging 2025 mit ihren oder neuen Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Die heißt Laura Penley. Sie wirft Carter vor, sie sexuell missbraucht und mit einer sexuell übertragbaren Krankheit, darunter HPV, angesteckt zu haben. Außerdem gibt es in einigen Berichten auch die Erwähnung von Chlamydien und Gonorrhoe. Also alles Sachen, die man nicht haben möchte. Nach ihrer Darstellung soll sie Carter im Jahr 2005 kennengelernt haben und sie behauptet, sie habe mit ihm zunächst eine zeitweise auch einvernehmliche sexuelle Beziehung gehabt. Sie sei mehrmals von Oregon nach Los Angeles zu Nick Carter gereist und hatte wiederholt einvernehmlichen Sex mit ihm. Bei einem Besuch habe er jedoch ihr Nein ignoriert und sie vergewaltigt. In der Klage heißt es, das berichtet das amerikanische Magazin Rolling Stone, und denen lag das Klageschreiben vor. Carter habe die Klägerin aufs Bett geworfen, niedergedrückt und sie gewaltsam zum Sex gezwungen. Zwei Wochen später habe sich Nick Carter reuevoll bei Laura Penley gemeldet, sich entschuldigt und sie gebeten, ihn noch einmal zu besuchen. Sagt, sie müsse nichts befürchten, weil er auch Freunde zu Besuch habe.
Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Schutz bietet, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Also es ist vor allem auch irgendwie so, also was ist das für eine Aussage? Weißt du, dir wird nichts passieren, hier sind Freunde da, ich finde es alles ganz, ganz schwierig. Die Klageschrift ist insgesamt 10 Seiten lang und führt dann noch weiter aus, wie Nikata die Klägerin in einem Nebenzimmer isoliert und ein zweites Mal vergewaltigt habe.
Ah, sehr gut. Hat ja gut funktioniert. Das ist wirklich, ich finde das, ich glaube manchmal, mir war gerade ein kurzer Gedanke von mir, ich glaube manchmal, wenn das manche Männer glauben, wenn sie vorher einvernehmlich Sex hatten, dass sie dann Anrecht auf Sex haben und dass es danach, wenn die Frau dann Nein sagt, dass das dann keine Vergewaltigung ist. Ich bin mir irgendwie wirklich, ich habe so das Gefühl, dass wirklich Männer so denken könnten.
Definitiv.
Können wir gut vorstellen.
Deswegen diskutieren wir ja auch schon seit so langer Zeit auch in der Politik über dieses nur Ja heißt Ja, ne? Weil ich glaube, für Frauen ist das so selbstverständlich, für Männer aber wahrscheinlich irgendwie auch nicht. Und dann kommt dieser, sage ich jetzt mal, besonders erschwerte oder sehr schwer voneinander zu trennende Fall, wenn da schon mal eine amoröse Beziehung war und die sexuell aktiv waren zu zweit. Und dann möchte die Frau plötzlich nicht mehr und sagt dann Nein. Dann denkt der Kerl sich, in diesem Fall jetzt hier, wenn es so stimmt, Nick Carter, der dann sagt, ja, wir hatten doch letzte Woche noch Sex, warum denn jetzt nicht?
Du hast die Tür doch schon aufgestoßen, du kannst sie jetzt nicht wieder zuziehen, so ungefähr, ne?
Genau. Also richtig, richtig schlimm. Ich bin gespannt, wie das da auch weitergeht. Ne? Also wie gesagt, das sind alles, die meisten sind laufende Fälle gerade auch vor Gericht und werden da verhandelt. Wir beobachten das natürlich weiter. Was man aber feststellen muss, ist, dass wenn man diese Fälle nebeneinander legt, hat man ganz viele Gemeinsamkeiten. Ne? Erstens geht es in allen Fällen um den Vorwurf, Carter hat irgendwie seine Prominenz und seine Machtposition ausgenutzt, ganz klar. Zweitens sind viele dieser Frauen sehr jung gewesen, beziehungsweise minderjährig. Und drittens fällt auf, dass das alles später erst öffentlich wurde. Ne? Also teils erst im Zuge von MeToo, dass sie sich erst dann getraut haben. Aber klar, es sind 4 verschiedene Personen, 4 verschiedene Vorfälle. Die müssen natürlich auch unterschiedlich behandelt werden. Und jede Frau geht damit anders um. Die eine will vielleicht nicht, dass das öffentlich dann irgendwie nochmal vor Gericht ausgetragen wird und so. Aber trotzdem, man merkt und ich finde, und jetzt kommen wir kurz auf diese Doku zu sprechen, man merkt ja auch eine Veränderung innerhalb der Sichtweisen der Frauen, dass die eine zum Beispiel sich erst nicht getraut hat, öffentlich zu sprechen mit einem Namen und so und dann doch den Mut gefasst hat, sich irgendwie mit ihrem Klarnamen dahin zu setzen. Das finde ich sehr bemerkenswert und deswegen erwähne ich das hier einmal. Also, die Doku Fallen Idols, Nick und Aaron Carter, so heißt sie. Sie zeichnet erst den Aufstieg der Carter-Brüder nach, also Nick Carter als Teenie-Star und Backstreet-Boy auf dem Höhepunkt seines Ruhms, Aaron Carter als der jüngere Bruder, der dann später auch damit einsteigt und super bekannt wird. So weit, so gut, das wissen wir alle. Im Zentrum stehen aber nicht nur die Karrieren und die Familiengeschichte, sondern vor allem auch die Vorwürfe gegen Nick Carter. Die Reihe behandelt die Anschuldigung genau dieser Frauen, die ihm eben diese sexuellen Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorwerfen. Alle zeigen zugleich, wie stark diese Aussagen öffentlich angezweifelt werden. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, du stellst dich als Normalo-Frau, bis auf die eine, die auch irgendwie in der Band war, aber alle anderen sind Normalo-Frauen, die stellen sich gegen einen der größten Popstars dieser Welt, gegen einen der Backstreet Boys. Dass das Fans von den Backstreet Boys nicht toll finden, kann man sich ja nur vorstellen. Und einen kranken Gegenwind erfahren, auch das, ich möchte es mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich glaube, es ist hammerhart.
Ja, und ich meine, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir jetzt im Zuge dieser Folge auch ein Hundertstel von diesem Gegenwind auch spüren werden. Weil natürlich auch da vielleicht auch was kommt, dass wir überhaupt darüber sprechen, weil es ja ein laufendes Verfahren ist. Ne? Nick Carter ist zu nichts verurteilt worden. Und auch das passt ja schon gewissen Leuten oder manchen Menschen nicht, dass man dann überhaupt darüber spricht. Uns ist es ganz wichtig, dass man darüber spricht und wir euch auf dem Laufenden halten. Aber überlegt doch mal, wenn wir dann ab und zu schon einen Gegenwind bekommen, was diese Frauen abkriegen, muss ein Tsunami des Hasses sein. Und dagegen zu halten zu können, ist wirklich krass.
Ja, und es sind ja auch nicht nur verbale Attacken, sag ich mal, sondern tatsächlich auch körperliche, reale. Ne? Also die wurden von Fans teilweise aggressiv attackiert dann auch, ne? Ab dem Moment, wo die bekannt wurden. Außerdem geht es in der Doku auch noch um die Vorwürfe der beiden Brüder, vor allem um deren Dynamik und über Aarons Probleme mit der Sucht. Ne? Also all das wird so ein bisschen behandelt. Aber besonders im Fokus, und deswegen erwähne ich, stehen die Frauen. Vor allem Melissa, Shannon und Ashley. Die Doku zeigt zum Beispiel Shannon als eine Frau, die lange mit dem Erlebten gerungen hat und erst öffentlich wirklich spät spricht. Im Mittelpunkt ihrer Darstellung steht nicht nur der Übergriff selbst, sondern auch die Belastung mit einer solchen Aussage, also genau das, was wir gerade sagen, gegen einen weltbekannten Popstar vorzugehen. Also das ist tatsächlich auch ein Fokus in dieser Doku. Ergänzend taucht aber da auch noch eine Frau namens Kaya Jones auf. Das ist Nicks frühere Freundin und frühere Sängerin der Pussycat Dolls. Sie gehört nicht zu den Klägerinnen, muss man dazu sagen, spricht aber über ihre Beziehung zu Nick und über das Bild, das sie von seiner dunkleren Seite habe. Sie sagt zum Beispiel, sie halte Nick nicht selbst für gewalttätig, glaube aber, dass in seinem Umfeld etwas Schreckliches passiert sein muss und dass die Vorwürfe der anderen Frauen glaubwürdig sind. Dadurch erweitert die Doku natürlich nochmal so ein bisschen den Blick über die eigentlichen Klagen hinaus und erzählt so ein bisschen die emotionale Perspektive auch noch von Menschen aus seinem engeren Umfeld, die dann durch ihr Erlebtes so ein bisschen das stützen, was die Frauen, die öffentlich gesprochen haben, halt eben berichten. Also,
super spannend.
Ja, wollte ich gerade sagen, spannende Doku, schaut sie euch gerne mal an, weil man da wirklich nochmal so einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache bekommt. Jetzt muss man aber sagen, und dann gehen wir auch direkt wieder rüber erstmal zu Fredi, weil all das steht im Raum. Wir haben ja jetzt mehrfach auch erwähnt, dass es einige Gerichtstermine schon gab und öffentlich geklagt wurde. Das sind alles super schwere Anschuldigungen, aber es gibt ja auch eine Person, die da vielleicht schon drauf reagiert hat, und das ist Nick Carter selbst.
Ja. Nick Carter reagiert ganz klar darauf und weist jede einzelne davon zurück. Seit Jahren und das gegenüber allen vier Frauen. Nick Carters Anwälte sprechen öffentlich von einer koordinierten Kampagne. Ihr Vorwurf, die Frauen hätten die MeToo-Bewegung genutzt, um ihn zu diskreditieren aus finanziellen Motiven oder um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Einordnung wiederholt Carters Team wirklich in fast jeder Stellungnahme zu den einzelnen Verfahren. Ich bin immer so ein bisschen, wenn ich das höre, denke ich mir so, mein Gott, ja, also wirklich, es ist irgendwie, fällt dir nichts anderes mehr ein. Also es ist immer dieses, das machen die Frauen nur aus finanziellen Motiven und nur wegen der medialen Aufmerksamkeit. I don't know, ob das wirklich so stimmt. Das sagen aber auf jeden Fall die Anwälte. Und es gibt auch bestimmt Frauen, die es genau aus diesen Gründen machen, aber ja, ich sehe das immer ein bisschen kritisch. Bei Melissa Schumann geht Nick Carter sogar in die Offensive. Er behauptet, die beiden hätten damals einvernehmlich Sex gehabt und wirft ihr vor, mit ihren Anschuldigungen gezielt seinen Ruf beschädigt zu haben. Er beschränkt das Ganze nicht aufs Zurückweisen. Er geht sogar juristisch in die Offensive. Gegen Melissa Schumann reicht er eine Verleumdungsklage über 2,5 Millionen Dollar ein. Das heißt, du wirst dann auch noch verklagt und dann bist du vielleicht auch noch ein Normalo, der jetzt nicht so viel Geld hat, und dann kommt da diese Armada an Anwälten auf dich zu. Also stelle ich mir ganz furchtbar belastend vor. Er wirft ihr vor, ihm durch die öffentlichen Vorwürfe unter anderem Werbedeals gekostet zu haben. Auch gegen Shannon und zunächst gegen Ashley Rapp reicht Carter Gegenklage wegen Verleumdung ein. Nicht all diese Gegenklagen haben übrigens vor Gericht Bestand. Im August 2024 wies ein Gericht in Nevada Nicks Verleumdungsklage gegen Ashley ab. Die Richterin argumentierte sinngemäß, die Wahrheit sei ein absolutes Verteidigungsmittel gegen einen Verleumdungsvorwurf. Gegen Schumann und Ruth verlief es anders. Der oberste Gerichtshof von Nevada bestätigte, dass Nick Carters Verleumdungsklagen gegen die beiden weiterverfolgt werden dürfen. Das ist natürlich für ihn ein juristischer Etappensieg, ne? Strafrechtlich, das ist jetzt der aktuelle Stand der Verfahren, strafrechtlich ist gegen Nick Carter nie ermittelt worden. Es gab, soweit öffentlich bekannt, keine Anklage. Zivilrechtlich sieht die Lage anders aus und die Verfahren laufen bis heute. Der Fall Schumann bekam Anfang 26 einen festen Verhandlungstermin, und zwar im Mai 2027 vor einem Gericht in Los Angeles, und da werden wir dann auch nochmal darüber sprechen. Die Klagen von Shannon Ruth und Ashley Rapp und der später hinzugekommenen Laura Penley wurden in Nevada zu einem gemeinsamen Verfahren zusammengelegt und das für Oktober 2026 angesetzt. Dieses Verfahren wird dieses Jahr noch eröffnet und auch da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Nicks Argumentationslinie bleibt über alle vier Fälle hinweg sehr ähnlich. Es habe sich, wenn überhaupt, um einvernehmliche Begegnung gehandelt. Die Frauen hätten Zeitpunkt und Motivation ihrer Vorwürfe so gewählt, dass sie ihm maximal schaden. In einem Antrag im Fall Ruth argumentiert sein Team sogar, es sei faktisch unmöglich gewesen, dass der Übergriff wie beschrieben stattgefunden habe. So,
das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Lassen wir mal gucken, was dann rauskommt, ne? In weiteren Updates. Seine Karriere läuft parallel weiter. Wie schon erwähnt, er tourt weiter mit den Backstreet Boys, spielt große Festivals, gibt Solokonzerte, auch international. Es gibt also kein sichtbares Auftrittsabsagen oder einen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Und auch hier habe ich einen Bauchschmerz, weil wir lassen uns mal darüber diskutieren. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, im Oktober sind die in Düsseldorf und ich würde mir die Backstreet Boys wirklich gerne angucken. Ne? Und gleichzeitig habe ich einen so unglaublichen Bauchschmerz, jetzt gerade nach dem, was du erzählt hast, wo ich mir denke, nee, Friede, du kannst natürlich nicht zu den Backstreet Boys gehen, du kannst das Ganze nicht auch noch zusätzlich unterstützen, weil man muss ja, irgendwas muss man ja tun. Und wenn es das ist, dass du dir kein Ticket kaufst, ne? Ah, das ist so ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, Nina, wie es dir geht, die Trennung von Kunst und Künstlern, das ist ja so unglaublich schwierig. Soll man das, darf man das bei den Backstreet Boys? Ja, darf man sie jetzt noch weiter hören, ohne an die Vorwürfe zu denken? Muss man sagen, das eine ist Kunst, das ist die Musik, die darf man gut finden. Und auch wenn der Künstler, wenn dem solche Sachen vorgeworfen werden, ich bin da jedes Mal so hin und her gerissen.
Ich auch.
Es fällt mir halt auch bei den Backstreet Boys halt auch wirklich außerordentlich schwer, weil ich halt meine ganze Kindheit und Jugendgefühl mit denen verbinde.
Und ich glaube, so geht es nicht nur dir, sondern wahrscheinlich 90% der Frauen, wahrscheinlich hauptsächlich Frauen von damals, weil wir alle irgendwie Fans der Backstreet Boys waren. Ich habe genau diese Frage auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, seitdem ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und es ist, finde ich, super schwer, vor allem, weil hier aber auch noch nichts abschließend geklärt ist. Also grundsätzlich bin ich immer pro Frauen und glaube wirklich immer sofort eigentlich erstmal jeder Frau, die sich traut, an die Öffentlichkeit zu gehen, gegen so einen machtvollen Menschen vor allem. Ne? Also wenn dieses Gefälle auch noch so krass ist, dann denke ich jetzt mal so, boah, mein Gott, das muss so unfassbar schlimm sein. Ich finde alles andere, wenn man da erstmal sitzt und sagt, oh mein Gott, die macht das nur, um irgendwie Geld abzukassieren, finde ich sehr, sehr schwierig, so eine Aussage. Deswegen würde ich grundsätzlich immer den Frauen glauben und respektiere das sehr, dass man sich das überhaupt traut. Aber es ist natürlich, so muss man muss da auch sauber bleiben, noch ist nicht abschließend geklärt, er ist nicht verurteilt. Und deswegen finde ich zumindest in der Allgemeinheit, fände ich es einigermaßen vertretbar, wenn man einfach sagt, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt schon die Tickets, ich liebe den Rest der Backstreet Boys, die anderen, die ja auch noch dabei sind, wo man sagen könnte, okay, die dürfen jetzt nicht darunter leiden oder wie auch immer. Dann fände ich es vertretbar, wenn man sagt, hey, man hört noch die Musik, weil es ist nicht nur Nick Carter als Solokünstler, sondern es ist eine Band. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich für meinen Teil, ich habe da Probleme mit. Also ich könnte mich jetzt nicht in den Raum stellen und da so komplett unbeschwert die Musik genießen, weil ich hätte es immer im Hinterkopf.
Ja, ich glaube ich auch. Und ich habe auch gerade überlegt, ja vielleicht dann jubel ich halt nicht, wenn Nick Carter singt. Und dann dachte ich mir gerade so. Aber wie gehen denn, das finde ich auch wirklich interessant zu wissen, wie geht denn die ganze Band damit um?
Die halten, glaube ich, zudem. Ich habe irgendwo was gelesen, dass die bis jetzt alle gesagt haben, der können sie sich nicht vorstellen, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, ob es alle waren, aber es gab so ein generalisiertes Zitat von denen irgendwie so, dass sie zudem stehen und hinter ihm stehen und so.
Ja, da wir, wie du schon vorhin gesagt hast, wir müssen einfach abwarten, was da rauskommt. Was noch bei mir rumschwirrt, ist dieses Ganze, ist die Kindheit eine Erklärung dessen, warum er das alles vermeintlich gemacht hat. Also inwiefern verändert diese Kindheitsperspektive, dieses Wissen um seine eigene Kindheit, die Gewalt, die Armut, ja, Lou Pearlman, das, was seine Eltern gemacht haben, dass er schon so früh für seine Familie einstehen musste, dass er dann in die Drogen gerutscht ist, dass er auch mit seinen Geschwistern, das ist ja alles so furchtbar, ne? Inwiefern beeinflusst das die Vorwürfe gegen ihn? Also das ist so ein bisschen auch emotional. Das fällt mir auch schwer, bin ich auch ehrlich. Ich kann es auch gerade gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es bietet, also ich will jetzt nicht sagen, ja, aber er hatte ja auch eine schlimme Kindheit, das will ich gar nicht sagen, ne? Aber es bietet ja so einen Ansatz von Erklärung und das finde ich auch manchmal ganz schwierig, weil dann habe ich das Gefühl, dass diese Grenze zwischen Erklärung und möglicherweise einer Entschuldigung seiner Taten, dass das so ein bisschen verschwimmt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also das wollte ich gerade sagen. Es kann eine Erklärung sein, es darf aber niemals eine Entschuldigung sein, weil ich finde, egal was ein Mensch erlebt oder was dem widerfährt, ja, mein Gott, hab halt ein Rechts- und Unrechtsbewusstsein und eine Moral. Und wenn dann arbeite daran, such dir Hilfe, aber verarbeite das nicht so, dass du anderen Menschen wieder schadest. Und aber ich glaube, kurzer Gedankengang, den ich habe, ich habe gestern so einen ganz fürchterlichen Podcast gehört, ich saß länger im Auto, Rape Tapes. Da ging es darum, ja, ganz fürchterlich, da ging es darum, so eine fünfteilige investigative Doku von zwei Journalistinnen aus dem NDR. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber sprechen, was ich damit nur sagen will, ist, da geht es um vor allem einen Fall, wo ein Mann 15 Jahre seine eigene Ehefrau unter Drogen gesetzt hat und vergewaltigt hat und das online gestellt hat. Also ähnlich wie Pellico und wie Claudia Wuttke, das, was wir hier aus Deutschland hatten. Und da saß ich dann da und dachte mir einfach nur so, wie kann das sein, dass Menschen so unterschiedliche, ausgeprägte oder gar nicht ausgeprägt, überhaupt nicht vorhandene Moralsinn, also einen Sinn für oder beziehungsweise ein überhaupt über Moral nachdenken. Ist das richtig oder falsch? Darf ich das überhaupt machen? Sollte ich das machen? Offensichtlich gibt es ja sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck bei Nikata dann in dem Fall auch, wenn das jetzt alles erwiesen wird und da wahrscheinlich dann irgendwie beim Prozess, gehe ich davon aus, wahrscheinlich wird es auch Beweise, die vorgelegt werden für die einzelnen Sachen, hoffe ich jedenfalls, dass man dann so ein bisschen den Eindruck bekommt, der dachte einfach, er kann das machen. Mhm. Es ist in Ordnung, weil er ist eben der Star und er, also ne, geprägt vielleicht auch durch die Drogen, dass er wie so einen Höhenflug hatte und einfach dachte, es ist alles okay, die wollen das sicherlich auch. Und vielleicht auch wieder dieses so, hat alles so früh erreicht und wird so krass abgefeiert, dass du dann einfach das Gefühl hast, das kann es jetzt nicht gewesen sein und dann suche ich mir eher die Sachen, die ich nicht darf. I don't know, Küchenpsychologie, aber was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte, ich finde es krass, wie unterschiedlich Menschen Moral in sich ausgeprägt haben.
Mhm, total. Und wo man ja auch eigentlich denkt, den Moralkodex, würde ich mal sagen, den wir verfolgen, das müsste doch eigentlich selbstverständlich sein, was richtig ist und was falsch ist. Und dass es das einfach überhaupt nicht ist. Ne?
Ja.
Sehr, sehr spannend. Und ich würde ewig gerne weiter mit euch darüber diskutieren. Und wir haben dazu auch vielleicht bald die Möglichkeit. Und zwar live. Mit uns auf unserem Girls Walk. Wir hatten es ja schon mal probiert und da war ja dieses krasse Unwetter. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das nicht. Wir können keinem zumuten, bei diesem Gewitter, das war ja wirklich ganz fürchterlich, nach Köln zu kommen. Deswegen haben Nina und ich ein neues Datum rausgesucht. Und zwar ist es der 6. September. Wollen wir einen Girls Walk machen in Köln um 15 Uhr. Wir treffen uns am Aachener Weiher. Da gibt es so einen Biergarten. Da würden wir dann starten. Und wir würden, also die ganzen Infos kommen jetzt auch in den weiteren Folgen und auch auf Social Media. Wir werden jetzt immer ganz viel dazu posten. Wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Es kostet nichts. Ihr habt einfach die Möglichkeit, mit uns und anderen Mädels
und Jungs, egal und wer Jungs, dabei sein will, zu quasseln.
Ja, zu quasseln.
Schreibt uns nur gerne vorher, wenn ihr dabei sein möchtet, damit wir so einen groben Überblick haben und nicht einfach loslaufen und es fehlen noch zwei Leute oder so. Ja. Das wäre natürlich schade.
Das wäre cool, ne? Genau, sagt uns Bescheid. Vielleicht können wir auch eine kleine Überraschung organisieren und mitbringen. Aber dann können wir nämlich genau über sowas diskutieren. Wie gehen wir damit rum, dass auf einmal von den Backstreet Boys einer vermeintlich Frauen vergewaltigt haben soll? Das macht mich fertig. Jared Leto macht mich fertig.
Ja, mich auch. So. Mich auch. So die ganzen Idole, die man vielleicht mal hatte oder irgendwie, die man gut fand, die Menschen. Ja. Aber ja, es geht überall, also wir können über all das reden. Und wenn ihr Bock habt, dass ihr nicht nur die schlimmen Geschichten von uns hört, sondern tatsächlich auch Dinge, die das Leben schreibt, die uns bewegen, die über die man sich vielleicht Gedanken macht und es nicht laut ausspricht oder wie auch immer, dann geht gerne einmal zu unserem Girls Talk Kanal rüber. Wir haben die beiden Podcasts voneinander getrennt und hört da einmal im Monat unseren Gedanken zu und diskutiert vielleicht gerne auch mit. Wir freuen uns da riesig immer drüber. Deswegen einmal Girls Talk by Dark Secrets heißt der Podcast-Feed und da freuen wir uns sehr, wenn ihr den auch abonniert, eine Bewertung da lasst, genauso wie bei diesem Podcast. Das hilft uns sehr, darauf sind wir teilweise wirklich angewiesen, weil nur so kann es weiter funktionieren. Deswegen, wenn ihr uns da helfen wollt, gerne ganz, ganz viele Sterne geben.
Genau. Und schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder auf diesem Kanal.
So ist es.
Also dann.
Tschüss.
Dark Secrets. Die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt.